Wir sind aktuell ja in unserer Predigtserie über die 10 Gebote, die Gott im Alten Testament dem Volk Israel gegeben hat, aber 10 Gebote, die auch für uns Christen bis heute ja geltend und bindend sind, weil sie etwas von dem guten Willen Gottes für unser Leben darstellen. Und in dieser Predigtreihe über die 10 Gebote kommen wir heute zum 7. Gebot, das da lautet: Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn man bei Google "Du sollst nicht Ehe brechen" eingibt, dann stößt man immer wieder auf den folgenden Witz. Mose kommt vom Berg herab, um den Wartenden Gottes Botschaft zu verkünden. Also Leute, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche zuerst? Die gute. Okay, ich habe Gott heruntergehandelt auf 10 Gebote. Und was ist die schlechte? Ehebruch ist immer noch dabei. Dass Gott von 10 Geboten eines davon der Ehebeziehung von Mann und Frau widmet, das sagt ja einiges aus. Sagt etwas über Gott aus, dass Gott die Ehe wichtig ist. Sagt aber auch einiges über uns aus, dass uns Menschen die Ehe nicht so wichtig ist. Dass wir die Ehe oft viel zu gering achten. Wenn das nicht der Fall wäre, hätte Gott sicher dieses Gebot sparen können. Denkt ihr nicht? Das 7. Gebot sagt also etwas über Gott aus, über uns aus und auch über die Ehe aus, nämlich dass sie besonders geschützt werden muss, dass sie schon immer geschützt und beschützt werden musste, schon damals. Deshalb schon damals das 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Zunächst war bzw. ist hier mit Ehebruch erstmal gemeint, du sollst deinen Ehepartner nicht betrügen, indem du mit jemand anderem Sex hast, beziehungsweise eine andere Ehe zerstören, indem du mit einer verheirateten Person Sex hast. Aber dann ist es Jesus, der in seiner Bergpredigt das 7. Gebot noch viel weiter fasst und erklärt, dass es gar nicht nur um Sex geht. Er sagt dort: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Doch ich sage euch schon, wer eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, der hat im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Matthäus 5, 27. Letzte Woche hatte Johannes Halter hier diesen Fächer mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Wisst ihr noch, an was uns dieser Fächer erinnern soll? Ganz einfach, hinter jedem einzelnen der 10 Gebote fächern sich noch weitere Gebote auf. Die 10 Gebote sind ja so eine Art Zusammenfassung aller Gebote, die Gott uns gegeben hat. Das heißt, hinter jedem einzelnen Gebot, das Gott gibt, fächern sich noch weitere Gebote, weitere Gedanken auf, wie Gott sich das Leben vorstellt. Und das gilt logischerweise auch für das 7. Gebot. Ich glaube, das Prinzip, das Hauptanliegen, um das es Gott hier im 7. Gebot geht, das kann man ungefähr so zusammenfassen. Du sollst nichts tun, was deine eigene Ehe oder die Ehe von anderen gefährdet. Du sollst nichts tun, was deine eigene Ehe oder die Ehe von anderen gefährdet. Und somit ist das 7. Gebot nicht nur etwas für Ehepaare, sondern gilt für jeden Einzelnen, der hier im Raum ist. Egal, ob du Single oder verheiratet, geschieden oder verwitwet bist, jung oder alt, für dich gilt dieses Gebot. Und genau das wird im Hebräerbrief im Neuen Testament in Kapitel 13, Vers 4 nochmal sehr schön deutlich, wo es heißt, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Nicht nur von den Ehepartnern, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Das beinhaltet wiederum auch, dass auch das, was Gott der Ehe vorbehält, von allen respektiert werden soll, nämlich dass Sex einzig und allein in den guten und geschützten Rahmen der Ehe gehört. Mit dem 7. Gebot wird uns also unsere Verantwortung bewusst gemacht, die wir für uns und unsere Ehen und die Ehen um uns herum tragen. Und ich möchte nochmal mit uns beten, dass Gott uns heute Morgen Segen schenkt, dass wir das verstehen, was Gott hier sagen möchte, dass es in unser Herz fällt und dass es nicht nur für uns, sondern auch für alle um uns herum zum Segen wird. Vater im Himmel, ich danke dir für Gebote, die du gibst. Gebote, die du nicht gibst, um unser Leben einzuengen, sondern um das Leben und das zu schützen, was du dir an Gutem für unser Leben gedacht hast. Herr, wir sitzen heute Morgen alle hier mit unserer eigenen Geschichte. Und dieses Gebot klingt in ganz unterschiedlicher Art und Weise in jedem Einzelnen von uns an. Aber ich bitte jetzt um deinen Segen, dass du dieses Gebot für uns lebendig machst und dass wir erkennen, was deine guten Gedanken dahinter sind. Du willst unser Leben nicht eingrenzen, sondern du willst, dass unser Leben gelingt. Lass uns das verstehen. Lass uns dich als guten Autor hinter diesen Geboten verstehen, die du gegeben hast. Amen. Ich möchte mit euch heute das siebte Gebot mal positiv umformulieren, weil ich glaube, so wird es ein wenig eindrücklicher und verständlicher, was Gott von uns möchte, wie wir dieses Gebot praktisch umsetzen können, auf das Gott geehrt wird. Wenn es negativ formuliert heißt, du sollst nicht die Ehe brechen, also nichts tun, was deine eigene Ehe oder die Ehe von anderen gefährdet, dann lautet das siebte Gebot positiv formuliert, du sollst deine Ehe und die Ehe von anderen ehren. Das heißt, sie aktiv schützen und stärken. Und das hat so richtig was Proaktives. Wir dürfen Gestalter sein. Wir dürfen darin Gestalter sein, unsere Ehe und die Ehen um uns herum zu ehren, sie zu schützen und sie zu stärken. Wie kann das aussehen? Wie können wir hinsichtlich des siebten Gebotes proaktiv sein? Also unsere und andere Ehen ehren, sie schützen und stärken. Und drei Punkte möchte ich mit euch heute Morgen anschauen. Erster Punkt, sei dir bewusst, dass du für diese Aufgabe Gottes Hilfe brauchst. Sei dir bewusst, dass du für diese Aufgabe Gottes Hilfe brauchst. In meiner Ehevorbereitung, also wenn zwei Menschen zu mir kommen, die sich von mir trauen lassen wollen, erkläre ich immer gerne, dass das Wort Ehe eigentlich nur ein Akronym, ein Kürzel ist für zwei Egoisten und der Herr in der Mitte. Der Herr in der Mitte, der diese beiden Egoisten zusammenhält. Wenn du verheiratet bist, dann solltest du dir immer wieder bewusst machen, dass du mit dieser Aufgabe eigentlich überfordert bist. Dass du Hilfe brauchst, weil du, wie jeder von uns, zumindest zu einem gewissen Maß, dass du eine egoistische Neigung hast. Und nicht nur du, dein Ehepartner auch. Und genau das macht ja Ehe und Eheleben so herausfordernd, dass da zwei Egoisten entscheiden, ein Leben miteinander zu teilen. Das ist herausfordernd. Aber zum Glück ist da jemand, der uns allen, der dir dabei helfen möchte, ein guter Ehemann, eine gute Ehefrau zu sein. Und nicht nur irgendein Ehemann oder eine Ehefrau, der beste Ehemann, die beste Ehefrau, die du für deinen Ehepartner sein kannst. Diese Hilfe ist Gott, wenn du ihn und seine Hilfe, seine befähigende Kraft, seine ausdauernde Liebe, seine unendliche Geduld und seine unerschöpfliche Weisheit für dich und deinen Partner in Anspruch nimmst. Das alles stellt er nämlich dir und mir für unsere Beziehungen zur Verfügung. Deshalb der erste Punkt, sei dir bewusst, dass du für diese Aufgabe Gottes Hilfe brauchst und hab die Demut, Gottes Hilfe auch in Anspruch zu nehmen. Wie kann das aussehen? Es beginnt mit einem ganz einfachen Gebet. Bitte ihn doch täglich, dir zu helfen. Dieses einfache, aber kraftvolle Gebet. Herr, hilf mir. Herr, hilf uns. Bitte ihn, dich zu erinnern, dass dein sündiges Ich in deiner alten, zu deiner alten Natur gehört, die mit Christus gekreuzigt wurde. Bitte ihn, dich daran zu erinnern, dass du in Jesus befreit und befähigt wurdest, jetzt anders zu leben, anders zu reagieren, nämlich im Geist der Liebe und der Demut. Ich kann mich jetzt zurücknehmen, dem anderen den Vortritt lassen. Ich muss mich nicht mehr beleidigt zurückziehen, sondern ich kann den ersten Schritt auf den anderen zumachen, weil Jesus Christus mein Befähiger ist, der mich befähigt hat, in seiner Kraft diese Schritte zu gehen. Du denkst, das kann ich nicht? Doch, du kannst. In Jesus Christus bist du dazu befreit worden. Er lebt in dir und damit auch seine Kraft. Ich brauche heute in dieser Predigt ein bisschen eure Mitarbeit. Einmal Hände hoch. Wer hat in der letzten Woche Gott um Hilfe gebeten für Herausforderungen am Arbeitsplatz, auf der Arbeit und ich nehme mal die Schule mit dazu. Hände hoch. Wer hat in der letzten Woche Gott um Hilfe gebeten für Unterstützung? Schaut euch mal rum. Das sind eine ganze Menge Hände. Vielen Dank. Übrigens keine Fangfragen. Es gibt hier keine Fangfragen. Zweite Frage. Wer von euch hat in der letzten Woche Gott um Hilfe gebeten, ein guter Ehemann, ein guter Ehefrau zu sein, für seine Ehe gebetet? Gott hier um Hilfe gebeten. Hände hoch. Wow, wie cool. Aber schaut euch mal um. Es ist im Vergleich zu der vorigen Frage ein viel geringerer Anteil an Leuten, wofür gebetet wurde. Vielleicht merken wir jetzt, was ich vorhin damit meinte, als ich behauptet habe, dass wir die Ehe oft viel zu gering schätzen. Wir bitten Gott um Hilfe für Unterstützung am Arbeitsplatz, aber wie oft bitten wir Gott um Hilfe für unsere ja mit wichtigste Beziehung, in der wir stehen, die unser Leben prägt und vor allen Dingen auch das Leben um uns herum. Mal kurz sortieren, hier haben wir Blätter runtergefallen. 1, 2, 3. Da. Sorry. Ihr Lieben, die Ehe ist Gott so wichtig und so kostbar in seinen Augen, dass sie zu unseren Top-Prioritäten zählen sollte. Und jetzt predige ich auch zu mir selber. Und das, was dir wichtig ist, das erkennst du ja meistens an Dingen, für die du betest, für die du vor Gott einstehst. Also schau doch mal dein Leben an. Wofür betest du? Das zeigt dir, was dir im Leben wirklich wichtig ist. Und hier heute Morgen die Einladung, bete doch täglich für dich und auch für deinen Ehepartner und für eure Ehe. Bete, bitte Gott um Hilfe, Segen und Gelingen. Das ist im Sinne des 7. Gebotes. Hier setzt du das Gebot ganz praktisch um, wenn du betest, dass Gott dich und deine Ehe segnet. Erstes Gebot, erster Punkt, sei dir bewusst, dass du für diese Aufgabe Gottes Hilfe brauchst. Zweiter Punkt, mach deine Ehe krisensicher. Überleg doch mal ganz kurz für dich, wie krisensicher würdest du deine Ehe momentan einschätzen? Wenn jetzt eine Krise hereinbricht, wie krisensicher würdest du deine Ehe einschätzen? Der christliche Ehetherapeut Willard Harley hat in seinem Buch Meine Wünsche, Deine Wünsche die jeweils Top 5 Grundbedürfnisse von Männern und Frauen aufgelistet, die, wen wundert es, sich doch ganz schön voneinander unterscheiden. Und er macht Mut, alles daran zu setzen, die Grundbedürfnisse des anderen zu erfüllen, damit eben nicht an anderen, an schädlichen Quellen nach Erfüllung dieser Bedürfnisse gesucht wird. In diesem Sinne fordert Willard Harley auf, die eigene Ehe krisensicher zu machen. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Forschung und Beratung listet er hier 5 Grundbedürfnisse von Männern und Frauen in der Ehe auf. Die 5 Grundbedürfnisse seht ihr hier für die Frau in der Ehe. Hinter mir ist einmal Zärtlichkeit. Frauen wünschen sich Kommunikation, Offenheit und Ehrlichkeit, eine finanzielle Sicherheit. Und Familienbindung, dass Familie zusammenhält, dass da eine Einheit ist. Die 5 Top-Grundbedürfnisse des Mannes in der Ehe sind sexuelle Erfüllung, gemeinsame Freizeitgestaltung, eine attraktive Partnerin, harmonische häusliche Atmosphäre durch ausgewogene Arbeitsteilung. Ich weiß gar nicht, warum ihr hier lacht. Das sind ja auch nicht meine Punkte, das sind Harleys Punkte. Und 5. Anerkennung und Bewunderung. Irgendjemand hat mir gesagt, wir Männer sind eigentlich nur kleine Jungs im Erwachsenenkörper. Wir lieben es, anerkannt und bewundert zu werden. Stimmt's, Männer? Ist doch so, ja. Es guckt hier keiner hoch. Vielleicht hast du dich oder deinen Ehepartner hier in der Liste wiedererkannt. Vielleicht aber auch nicht. Willard Harley schreibt dazu, ich zitiere aus seinem Buch, diese Auflistung mag nicht exakt auf jeden Menschen zutreffen. Doch aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass die Mehrheit der Menschen diese Bedürfnisse als die eigenen erkennen werden. Wenn die Bedürfnisse von Männern und Frauen sich so grundlegend voneinander unterscheiden, ist es nicht verwunderlich, dass Schwierigkeiten in der Ehe auftreten. Häufig ist der Grund für die Unfähigkeit sowohl der Männer als auch der Frauen auf die Bedürfnisse ihres Ehepartners einzugehen, einfach Unkenntnis dessen, was im anderen vorgeht. Es steckt keine böse Absicht dahinter. Wenn der andere auf deine Bedürfnisse nicht eingeht, dann ist es nicht immer eine böse Absicht dahinter. Wir sind einfach unterschiedlich und sprechen daher manchmal auch unterschiedliche Sprachen. Willard Harley ermutigt Paare, sich mit den Bedürfnissen des anderen auseinanderzusetzen und dann darüber miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie geht's dir damit? Was wünschst du dir? Was wünsch ich mir im Blick auf diese Grundbedürfnisse? Was könnte unser gemeinsamer Weg in dieser Sache sein? Und ich gebe zu, so eine Gespräche darüber sind nicht immer leicht und einfach. Katharina und ich hatten letzte Woche mal wieder so ein Gespräch. das geht echt tief und man macht sich verletzlich, weil man ja tiefste Einblicke in sein Herz gibt. Hier stoßen wir dann auch auf alte Verletzungen oder auch Enttäuschungen. Aber ihr Lieben, was ist die Alternative? Unsere Ehe sollte es uns wert sein, dass wir hinschauen und miteinander reden. Deshalb mein Rat, unser Rat, redet miteinander immer wieder. Auch wenn das bedeutet, immer wieder über die gleichen Punkte zu sprechen, über die gleichen ungestillten Bedürfnisse und auch über Ursachen und Lösungen zu reden. Auch wenn es nicht immer gleich zu einer zufriedenstellenden Lösung oder zur Veränderung kommt, bleibt miteinander im Gespräch und holt euch gegebenenfalls Hilfe. Holt euch Hilfe von Gott. Und das beginnt zum Beispiel einfach damit, miteinander gemeinsam für die Ehe und die Herausforderung zu beten. Gott mit hineinzunehmen, ihn um Hilfe zu bitten. Und eine ganz praktische Challenge an alle Ehepaare, macht doch heute noch einen Termin aus, wann ihr euch gemeinsam die Zeit nehmen wollt, über dieses Thema ins Gespräch zu kommen, sodass dieser Impuls nicht einfach verpufft. So ein Gespräch muss man manchmal planen, manchmal muss man sich auch darauf vorbereiten, damit man weiß, wie geht's mir eigentlich, was möchte ich nicht. Und jetzt noch ein Rat, bis also drei Bitten an uns Männer hier im Raum. Und ihr Frauen, ihr dürft jetzt einfach mal kurz weghören. Liebe Ehemänner, ich würde es super stark finden, wenn wir diejenigen sind, die dieses Gespräch initiieren. Wenn wir darauf sagen, wenn wir darauf achten, dass wir über dieses Thema miteinander mit unseren Ehefrauen ins Gespräch kommen. Und wenn ihr da miteinander sprecht, dann Männer, drei Grundregeln für euch. Erstens, lass deine Ehefrau zuerst reden und lass sie ausreden. Männer, lasst unsere Ehefrauen zuerst reden und lasst sie ausreden. Zweitens, hör genau hin, ohne dich gleich zu verteidigen oder nach Ausreden zu suchen. Das meine ich ganz ernst. Hör genau hin, versuch zu verstehen, was da gerade gesagt wird, ohne dich gleich zu verteidigen oder nach Ausreden zu suchen. Und drittens, nimm dir das Gehörte zu Herzen und setze es um. Nimm das ernst, was deine Partnerin hier sagt. Nimm das Gehörte zu Herzen und setze es um, egal was deine Ehefrau mit deinen Punkten macht oder zu deinen Punkten sagt. Was sie gesagt hat, soll für dich gelten. Liebe deine Ehefrau, indem du dieses Gespräch initiierst, sie ausreden lässt, sie zuerst reden lässt. Hör genau hin, ohne dich gleich zu verteidigen oder nach Ausreden zu suchen. Und drittens, nimm das Gehörte zu Herzen. So, und jetzt dürfen die Ehefrauen auch wieder zuhören. Ihr Lieben, lasst uns bewusst etwas zum Schutz unserer Ehen tun. Lasst uns proaktiv sein und unsere Ehen krisensicher machen, indem wir uns Mühe geben, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Ehepartner einzugehen. Natürlich nur, soweit uns das möglich ist. Niemand sollte sich in der Ehe zu etwas genötigt fühlen, etwas zu tun, was er nicht kann oder nicht will. Manchmal sind da alte Verletzungen, manchmal sind da auch Probleme in der Ehe, die überhaupt das möglich machen, dass wir in der Art und Weise aufeinander eingehen können, wie es der Fall ist. Aber wo es uns möglich ist, wo wir Dinge tun können, lasst uns den anderen höher achten als uns selbst. Aber wir merken, das alles kostet Zeit. Zeit, die wir uns nur nehmen, wenn wir nach dem 7. Gebot sagen, dass uns unsere Ehe wichtig ist, dass wir Ehe in Ehren halten und sie zur Priorität machen. Ganz einfache Frage, welche Priorität hat deine Ehe in deinem Leben? Ich hatte ja ganz am Anfang der Predigt gesagt, dass wir die Ehe oft viel zu gering achten. Nicht erst dadurch, dass wir Ehebruch begehen, sondern es beginnt schon viel früher, dass ich im Alltag viel zu wenig meiner Ehe Aufmerksamkeit widme, sie so nebenbei herlaufen lasse. Aber das sollte nicht sein. Das 7. Gebot erinnert uns, dass wir Verantwortung für unsere Beziehungen, besonders auch für die Ehebeziehung haben. Wie gesagt, zweitens, mach deine Ehe krisensicher. Mein dritter und letzter Punkt, halte dich und deine Ehe rein. Ich brauche nochmal eure Hilfe. Wer von euch ist hier im Raum alles verheiratet? Hände hoch. Wow, sind eine ganze Menge. Danke. Zweite Frage. Wer von euch ist mit dem Gedanken in die Ehe gestartet, sie eines Tages zu brechen? Hände hoch. Oh, keine einzige Hand ist hochgegangen. Aber ihr Lieben, warum passiert es dann doch so häufig? Und vor allem, wie passiert es und wie können wir uns dafür schützen, dass es genauso, dass es eben nicht so kommt? Wir alle sind doch in die Ehe hineingegangen mit dem Wunsch, dass es gelingt und klappt. Wieso kommt es, dass wir so häufig hier daran scheitern? Ich hatte vorhin schon den ersten Teil von Hebräer 13, Vers 4 zitiert. Dort heißt es, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Aber der Vers geht noch weiter. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Gott möchte, dass wir die Ehe in Ehren halten und dass das Ehebett unbefleckt, also rein ist, dass wir es reinhalten. Reinhalten von Dingen, die der Ehebeziehung und dem gegenseitigen Vertrauen schadet. Ihr Lieben, sexuelle Reinheit ist die beste Vorsorge vor Ehebruch. Ähnlich wie dem Gebot, du sollst nicht töten, ist der eigentliche Tötungsakt ja nur noch der letzte Schritt, dem eine Reihe von anderen Schritten vorausgegangen sind. Dem Töten sind fast immer destruktive Gedanken und auch Hassgefühle vorausgegangen. Und irgendwann ist das fast dann übergelaufen, war mein Verhalten nicht mehr zu kontrollieren und es kam zur Tat. Ich rede über das Beispiel Töten, weil das gerade letzte Woche ja das Gebot war, du sollst nicht töten. Aber so ähnlich ist das auch beim Ehebruch. Nur hier sind es meistens unreine und ungezügelte sexuelle Gedanken, Gefühle und Dinge, denen ich eine ungesunde Aufmerksamkeit widme oder Dinge, die ich tue, die dem Seitensprung der Affäre vorausgegangen sind, die dazu geführt haben, dass irgendwann das Fass wie von alleine übergelaufen ist und es zum Ehebruch kam. Und wir sind ganz überrascht, wie es dazu kommen konnte. Du gefährdest dich und deine Ehe, um es mit den Worten des Hebräerbriefes zu sagen, du beschmutzt dein Ehebett, oder um es mit den Worten Jesu in Matthäus 5 zu sagen, du brichst deine Ehe, wenn du in deinen Gedanken und Träumen sexuellen Fantasien Raum gibst, in denen nicht dein Ehemann, nicht deine Ehefrau die Hauptrolle spielt. Wenn überhaupt da vermehrt Personen auftauchen, die da eigentlich gar nicht hingehören. Wenn ihr versteht, was ich meine. Häufig sind diese sexuellen Gedanken, Träume oder Fantasien dann gespeist von Dingen, die du in der Werbung, in Filmen oder durch Pornokonsum gesehen hast, mit deinen Augen gesehen hast. Manchmal sind sie aber auch angetriggert von Dingen, die du online oder in den Printmedien gelesen hast. Sind das irgendwelche Artikel, sei das Groschenromane oder erotische Literatur wie 50 Shades of Grey, die es mittlerweile in jedem Supermarkt ist. Und keine Sorge, ich bringe hier niemanden in Verlegenheit und frage, wer diesen erotischen Schundroman gelesen hat. Deine Aufgabe und deine Verantwortung zum Schutz deiner Ehe ist es, dich gedanklich zu schützen und dich reinzuhalten. Aufmerksam zu sein, womit du dich fütterst, was du dir anschaust, was du in dich reinziehst, was du liest. Denn Dinge, mit denen du dich füllst, sind ja auch die Dinge, die Begehrlichkeiten in uns wecken. Und deshalb meine Ermutigung, meine Ermahnung, Gottes Hinweis, halte dich rein, schütze deine Gedanken, verbiete dir bestimmte Gedanken, Träume und Fantasien, denn sie haben Auswirkungen auf deine Gefühle und deine Gefühle haben wieder Auswirkungen auf dein Handeln und auf dein Verhalten. Eins führt zum anderen, aber es beginnt damit, was ich in Gedanken zulasse. Vielleicht denkst du, das ist jetzt alles ein wenig übertrieben und eng. Ja, stimmt, auf den ersten Blick sieht das alles noch ganz überschaubar aus. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, das ist doch nicht schlimm, das schadet mir doch nicht. Aber Stück um Stück kommen Dinge hinzu. Und was passiert in meinem Inneren? Stück für Stück sinkt meine Hemmschwelle, bis irgendwann die Begierde, die Versuchung, der flirtende Arbeitskollege, das Ganze wie so eine Welle überschwappt und wir weggerissen werden. Und damit nicht nur deine Ehe zugrunde geht, sondern auch die Ehe, vielleicht die Ehe eines anderen. Wie gesagt, keiner von uns ist in die Ehe gestartet mit dem Gedanken, dass wir sie irgendwann brechen werden. Damit wir das Beispiel nicht vergessen, habe ich uns eine Veranschaulichung mitgebracht. Das ist unsere Hemmschwelle. Und jetzt fangen wir an, da mit bestimmten Gedanken zu spielen, die Spaß machen, die uns Lust versprechen, die uns so einen kleinen Kick geben. Sei es ein Film, sei es eine Sexszene im Film, sei es ein Porno, sei es erotische Literatur, sei es Träume, Fantasien, Gedanken. Hier ein Schluck davon, Da ein Schluck davon, noch ein Schluck. Ist doch gar nicht schlimm, ist doch nur immer kleine Schlücke, die ich nehme. Und irgendwann, bekleckernd besudel ich mich, irgendwann läuft es über. Und ich besudel nicht nur mich, sondern auch die um mich herum. Dann waren es nur kleine Schlücke, die sich hochaddiert haben und irgendwann der Damm gebrochen ist. Deshalb ist das Thema so ernst. Deshalb sind auch die kleinen Schritte so ernst zu nehmen. Wenn wir unsere Ehen schützen wollen, dann lasst uns auf unsere Gedanken, auf unser Herz, auf unsere Gefühle achten, weil sie werden unser Handeln bestimmen. Vielleicht hilft uns das Bild, auf uns zu achten, uns reinzuhalten. Summa summarum, Gott möchte, dass das Leben und auch unsere Ehen gelingen. Und deshalb ist sein Wille mit Hebräer 13, Vers 4, dass die Ehe von allen in Ehren gehalten wird und das Ehebett unbefleckt werden soll. Denn die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird der Herr richten. Und ich merke hier ganz zum Schluss, hier haben wir sogar eine Warnung drin, die uns wachrütteln sollte. All die von uns wachrütteln sollte, die ihr mit dem Gedanken spielt, euch in ungute Richtung zu bewegen. Aber ihr Lieben, das sage ich auch zu den auch euch jungen Leuten, die ihr noch nicht verheiratet seid. Merkt euch diese Dinge, weil sie werden euch genauso betreffen. Deshalb ist die Predigt heute nicht nur für Verheiratete, sondern für uns alle. Wenn wir wollen, dass unser Leben gelingt, dann lasst uns Gottes Wort doch ernst nehmen. Ich möchte mit dieser Frage schließen, was mache ich, wenn ich im Blick auf das 7. Gebot gesündigt habe? Und das haben die meisten von uns. Ich würde sagen, es haben alle von uns, weil wir Menschen nicht perfekt sind, weil die Bibel sagt, wir Sünder sind. Wenn ich darin versagt habe, die Ehe in Ehren zu halten oder mein Ehebett, wenn ich mein Ehebett heimlich oder offenkundig, gedanklich, emotional oder in Taten verunreinigt habe. In der Regel gibt es drei Reaktionen, wie man damit umgeht. Erste Reaktion, du verteidigst dich und du rechtfertigst deine Sünde. Und dann lieferst du verdrehte Erklärungen, warum dein Verhalten gerechtfertigt ist und warum Gott gerade bei dir eine Ausnahme macht. Du kommst mit allerlei Ausreden oder suchst die Schuld beim anderen. Du machst andere für dein Verhalten, für dein Versagen, für deinen Ehebruch verantwortlich. Diese Reaktion, glaube ich, kennen wir alle zu einem Punkt. Aber diese Reaktion offenbart eigentlich nur etwas von unserem rebellischen Herzen Gott gegenüber und zeigt, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben. Und uns wird deutlich, das ist nicht die Reaktion, die wir an den Tag legen sollten. Zweite Reaktion, du verfällst in eine falsche Demut oder in eine falsche Reue. Oh ja, ich bin ja so ein schlechter Christ, ich bin so ein elender Sünder. Mein Geist ist willig, aber mein Fleisch ist, oh, mein Fleisch bleibt leider schwach. Was kann ich bloß tun? Kenne ich von mir auch so eine Reaktion, aber es ist auch nicht die, die angemessen ist. Wer so reagiert hat, der ist eigentlich ganz froh darüber, dass er ein scheinbares, schwaches Fleisch hat, weil das sozusagen sein Freifahrtschein in die nächste Runde ist. Aber wer so denkt, der hat vergessen, dass wir als Christen doch durch Jesus dazu befreit wurden, Gestalter unseres Lebens zu sein und nicht Opfer unserer eigenen Lüste und heimlichen Begierden. Eine falsche Demut oder auch so eine falsche Reue ist nicht das Verhalten, was wir an den Tag legen sollen. Vielmehr ist es diese dritte Reaktion, die biblisch ist, die Gott von uns möchte und zu der ich heute Morgen alle ermutigen möchte. Die dritte Reaktion lautet, du tust Buße. Buße bedeutet in der Bibel, du leugnest dein Versagen nicht, sondern du übernimmst Verantwortung. Du bekennst deine Schuld vor Gott, vielleicht auch vor Menschen und bittest um Vergebung. Du verlässt entschieden den falschen Weg und du kehrst auf den richtigen Weg zurück. Du bittest den Heiligen Geist um Heilung und Veränderung deines Herzens. Das bedeutet, laut der Bibel Buße zu tun, umzukehren, dich abzuwenden von dem falschen Weg und auf den richtigen Weg zu kommen. In der Bibel finden wir hier eine wunderbare, tröstende Wahrheit, die wir vorhin auch schon in einem der Lieder gesungen haben. In 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, und Buße tun. So ist er, Jesus Christus, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wenn du umkehrst, wenn du dich von einer Sünde abkehrst, wird Jesus dich ganz neu reinwaschen, wo du dein Herz, deine Beziehung zu Gott, deine Ehe, wo du das alles verunreinigt hast, durch Dinge, die du getan hast. Wenn du zu Gott umkehrst, dann wird er dich nicht fortjagen. Das ist das unglaubliche Privileg, das wir in der Bibel vorfinden. Wird Gott dich nicht fortjagen, sondern dich liebevoll aufnehmen, dich reinwaschen, immer wieder neu reinwaschen und dich neu befähigen, seinen Weg zu gehen. Deshalb liebe ich die ausgestreckten Arme am Kreuz, sind die Einladung zu kommen. Das Kreuz macht nicht so, das wäre bleib fern. Das Kreuz macht so, komm, ich bin da mit meiner Liebe. Ich bin da, um dich reinzuwaschen und etwas in dir neu zu machen. Die ausgestreckten Arme erinnern uns an diese Verheißung aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Jesus treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt, unser Versagen vergibt, wo wir an Gott oder auch an unserem Ehepartner oder einem anderen Ehepartner schuldig geworden sind und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Selbst wenn deine Ehe gescheitert ist, dann gilt dir auch heute seine Gnade und seine Reinwaschung. Dein Leben ist dann nicht gekennzeichnet mit diesem Makel einer gescheiterten Ehe, sondern dein Leben kann leuchten durch die Reinheit, die Gott dir in seiner Vergebung schenkt. Deshalb ist es nicht aus, deshalb bist du nicht gebrandmarkt, wenn deine Ehe gescheitert ist. Aber du kannst mit Gottes Hilfe da was Neues in dir zum Leuchten bringen, weil da was neu in dir reingewaschen ist, seine Annahme und Liebe, seine Gnade durch dich strahlt. Und das ist ein Geschenk. Das ist das Geschenk, was unser Gott uns macht. Heute ist ein Tag für einen Neustart. Heute ist der Tag für deinen Neustart. Der Tag, um neu durchzustarten, die Ehe und auch die Ehen um dich herum in Ehren zu halten und deine Ehe reinzuhalten mit Gottes Hilfe. Dazu lade ich ein, heute eine neue Entscheidung zu treffen, Gottes Gebot ernst zu nehmen, diesen Neustart meiner Ehe und die Ehen um mich herum in Ehre zu halten und sie zu schützen und zu stärken und mich vor Ehebruch zu schützen. Das alles mit Gottes Hilfe. Der möchte, dass das Leben gelingt. Der uns befähigt, in Jesus Christus seine Gebote zu halten. Ihm sei die Ehre. Amen. Wir haben so einen Moment der Besinnung, wo gleich Musik eingespielt wird. Es ist einfach ein Moment, wo du ganz persönlich nochmal in die Reflexion gehen kannst. Wo du Gott fragen kannst, Gott, was ist für mich heute Morgen? Was ist für mich dran? Was soll ich heute Morgen hier mitnehmen? Und dann nimm das ins Gebet. Es ist das erste Mal, dass du betest, Gott, hilf mir und hilf meiner Ehe. Was auch immer, überlass es Gott, das in deinem Herzen anklingen zu lassen. Ich schließe dann diese Zeit mit einem Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir für die Gnade, die du heute Morgen schenkst. Diese Gnade zum Neustart. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der den Wunsch hat, dass Beziehungen, dass Ehe gelingt. Und du weißt, dass Ehe immer bedeutet, dass da zwei Egoisten sich füreinander entscheiden. Und du weißt, dass wir zum Gelingen einer glücklichen Ehe deine Hilfe brauchen. Und ich danke dir für deine Hilfe. Ich danke dir, dass du versprochen hast, uns zu helfen, besonders dann, wenn wir dich darum bitten und dich mit hineinnehmen in die Probleme. Danke Gott, dass du uns in diesem Abenteuer Ehe nicht alleine lässt, sondern dass du uns zur Seite kommst. Danke Gott, dass deine Vergebung gilt, da wo wir versagen, Ehe so zu leben, wie du dir das wünschst, wie du dir das vorstellst. Danke, dass deine Gnade aber uns heute Morgen befähigen möchte, einen Neustart zu wagen und wir neu durchstarten dürfen mit deiner Hilfe. Herr, ich bin so dankbar und begeistert, auch dass der Makel einer gescheiterten Ehe nicht wie so ein Stempel auf unserem Leben ist, sondern dass du genau auch dort kommst mit deiner Gnade und reinwäscht und neu machst, dass bei dir Vergebung und neues Leben zu finden ist. Herr, ich bete für uns alle, dass wir neu begreifen, welche Verantwortung wir tragen. Nicht nur für uns selber, sondern ja, für auch die Ehen und Beziehungen um uns herum. Und ich bete, dass wir ganz neu diese Verantwortung verstehen und uns ihr stellen. Dass wir alles dran setzen, die besten Ehemänner und besten Ehefrauen zu sein, die unser Partner haben kann. Dass wir uns darauf vorbereiten, die besten Ehemänner und besten Ehefrauen zu sein, die wir später mal sein können. Danke für deine Liebe, für deine guten Gedanken. Danke für dein Wort. Dass wir erkennen dürfen, dass deine Gebote nicht dazu da sind, um das Leben unattraktiv zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Du möchtest, dass Leben gelingt. Wir deine Geboten entdecken, deine ganze Güte, deine Fürsorge, deine guten Gedanken. Dafür lobe ich dich. Dafür bist du würdig, angebetet zu werden. Und hilf uns, dass wir in unserem Leben da Lobpreis zeigen, wenn wir so leben, wie es dir gefällt. Aber das schaffen wir nicht alleine und das müssen wir auch nicht alleine tun. Danke, Jesus, für das, was du am Kreuz für uns getan hast, dass wir durch dich befähigt sind, Gestalter unseres Lebens zu sein. Segne du uns, segne unsere Ehen und segne alle Ehen um uns herum. Amen. Amen. Gott segne uns.